Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Wiederaufbau mit Schwierigkeiten. Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Wir denken auch hier zuallererst an die Opfer. 184 Tote nach heftigem Starkregen. Die meisten im Ahrtal, 134 im nördlichen Rheinland-Pfalz. Eine erschütternd hohe Zahl, die nach wie vor traurig macht und viele auch verzweifelt und wütend. Ein Jahr danach sieht man in den Flutregionen die Folgen der Katastrophe. Das war ein breiter Streifen von Dortmund nach Trier runter. Unübersehbar, die Zerstörungen. Sie zu beseitigen, kostet Milliarden. Dazu kommen die seelischen Schäden. Die politische Aufarbeitung läuft. Es gab Ministerinnenrücktritte. Und in Untersuchungsausschüssen in Düsseldorf und vor allem in Mainz jetzt endlich Details dazu, was beim Katastrophenschutz in der Flutnacht auf den 15. Juli 2021 alles erschreckend falsch gelaufen ist. Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir zurück, aber auch nach vorne blicken. Was lernen wir aus der Flutnacht, damit der Wiederaufbau gelingt? Welche Sorgen belasten die Bürger der gebeutelten Region? Kann in Zukunft katastrophensicherer gebaut, gewohnt, gelebt werden? Diskutieren Sie mit uns. Rufen Sie kostenfrei an unter der 00800 4464 4464. Europaweit und kostenfrei 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Ich kann hier in Köln bei uns Horst Gies, CDU, begrüßen, den direkt gewählten Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Bad Neuenahr-Ahrweiler. Willkommen, Herr Gies.
Ja, schönen guten Morgen.
Jetzt mal besonders morgen und übermorgen. Wie werden Sie der Opfer gedenken?
Ja, da haben wir noch schwere Tage vor uns. Ich selber werde mit meiner Frau, mit der Familie zur Gedenkfeier des Kreises gehen, in den Kurpark. Und am Freitag in Abrück sein, wenn die katholische und evangelische Kirche einen Gedenkgottesdienst anbieten. Und da wird sicher manches nochmal hochkommen von diesen Tagen. Denn eins muss man sagen, die Katastrophe am 14.15., ja, zu realisieren, war ja unheimlich schwierig am Anfang. Auf einmal war kein Strom, kein Wasser, kein Gas, nichts mehr da. Wir waren ja völlig abgeschnitten auch von der Außenwelt und stehen vor diesem Chaos und vor dem großen Leid. Und ich glaube, da wird uns manches auch noch mal einholen.
Gehen Sie auch ans Grab Ihrer verstorbenen oder ertrunkenen Schwägerin?
Ja, das haben wir vor. Es war aber Ihr Wunsch, dass sie im Friedwald beigesetzt wird. Aber das wollen wir tun, ja. Mhm.
Ein Ahrweiler, so wie Sie, ist der Landschaftsgestalter Wolfgang Nieten, direkt betroffen mit seinem Handwerksbetrieb. Guten Morgen nach Ahrweiler, Herr Nieten.
Ja, guten Morgen.
Ja, fast direkt an der Ahr arbeiten Sie. Der Betrieb, der liegt gegenüber des frisch wiedereröffneten Freibads. Die Behelfsbrücke, die ist passierbar. Und Ihr Betrieb, der liegt aber eben auch neben dem großen Friedhof in Ahrweiler. Auch den habe ich mal diesen Juli besucht. Da fehlen große Teile der Friedhofsmauer. Die Kapelle, die ist nicht saniert. Wege sind aber so erstmal so ein bisschen wieder angelegt. Etliche Grabsteine, krumm und schief, so sie denn noch da sind. Und eben viele neue Holzkreuze. Was sehen Sie denn, Herr Nieten?
Ja, ich sehe, dass es langsam vorangeht und unwahrscheinliche Kräfte mobilisiert werden, aber dass die Aufgaben, Herausforderungen, die wir haben, unwahrscheinlich groß sind. Und das wird gerade erst, ich sag mal, emotional und auch von den Kräften, die wir haben, festgestellt. Im Moment habe ich das Gefühl, die Luft ist ein bisschen raus.
Wenn die Luft raus ist, gucken Sie dann auf so ein mechanisches, wir wollen jetzt vor allem eins wiederaufbauen?
Ja, ich habe Ihre Frage jetzt nicht ganz genau verstanden. Jetzt,
ja, ob das dann so eine Art Flucht ist, also dass man da so in einer Routine drin ist und da einfach funktioniert. Vielleicht geht es in die Richtung, die Frage.
Also am Anfang war dieses Funktionieren da. Jetzt kommt eine gewisse Ernüchterung, weil man mit mannigfachen Problemen zu tun hat, Material, Preissteigerungen und so weiter. Das sind so Sachen, da weiß man einfach nicht, wohin geht die Reise, man ist noch verunsichert.
Um von Ihnen mal, weil ich sage, Sie sind Landschaftsgestalter. Verstopfte Brücken, das haben wir im Kopf, die den Abfluss verhindert haben vor einem Jahr. Was war denn da alles angerollt in der Wasser- und Schlammlawine?
Das sind natürlich Dinge, die man vielleicht bei der Planung oder beim Bau dieser Brücken in der Dimension einfach nicht absehen konnte. Die Landschaften haben sich über solche Zeiträume sehr stark verändert. Es sind Baugebiete ausgewiesen worden, die vorher nicht da waren. Es ist einfach eine Bodenversiegelung ausgeführt worden, die bestimmte Prozesse beschleunigt, die Bodenverdichtung oder generell in der Landschaft, ich sag mal, abmildernde Maßnahmen, Auen, wo Wasser aufgenommen worden haben, die sind bebaut. Das hat alles, ich sag mal, diese Katastrophe ein bisschen potenziert.
Ich begrüße hier im Kölner Funkhaus Georg Johann. Sie sind Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums, einem Verein, der bundesweit Netzwerkarbeit für die Hochwasservorsorge betreibt. Hallo, Herr Johann.
Ja, guten Morgen.
Weg von Schottergärten, wo oft drunter Folie verlegt war und ist, das ist ja so eine wichtige Lehre. Gibt es direkte Hinweise für den Wiederaufbau durchs Hochwasserkompetenzzentrum, was man jetzt machen sollte?
Ja, die gibt es. Also man muss auch sagen, Wiederaufbau ist nicht einfach die Herstellung der Häuser, so wie sie vor der Flut waren, weil so eine Flut wird sich wiederholen. Die gab es ja auch schon Jahre vorher und wurde ja auch dokumentiert, zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert.
Kann ich da gerade reingehen, Herr Johann?
Ja,
weil
gerne.
Die Versicherungen wollen das wahrscheinlich erstmal so haben,
ja,
oder?
Ja, klar. Also was heißt ja klar? Also das, auch die Versicherung würde profitieren, wenn sie Vorsorgemaßnahmen mitfinanzieren würde, weil der nächste Schaden dann natürlich geringer ausfällt. Ja, also der bestmögliche Schutz von Wohnhäusern und dass auch die Bewohner wissen, dass sie gefährdet sind, ist ganz wichtig. Das heißt also, dass es Hochwasser- und Starkregen-Gefahrenkarten gibt, die auch in den Städten ausgezeichnet sind. Nicht so wie in Rheinland-Pfalz, wo die Starkregen-Gefahrenkarten einfach in Städten nicht dargestellt wird, weil man den Bestandsschutz der Häuser schützen möchte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich sage nochmal, es gibt sowas wie den Energiepass für Häuser, der seit Jahren von der Bundesregierung mit der KfW finanziert wird. Und da gibt es ein ähnliches Modell vom HKC, das dann auch, also vom Hochwasserkompetenzzentrum, das auch in den Flutgebieten realisiert wird, das ist der Hochwasserpass. Ja? Und mit dem kann man eben sein Haus bestmöglich schützen und weiß dann auch, was man zu tun hat, wenn so eine Flut kommt. Ja? Das ist ja das Nichtwissen, dass man überhaupt bedroht ist und was man dann tun kann. Das war ja auch so ein fatales Thema, was ja so das auch mit so einer zu so einer Katastrophe gemacht hat, das Ereignis. Obwohl es sehr riesig war, ne? Das muss man ja auch sagen. Also sowas kann man nicht hundertprozentig beherrschen, auf keinen Fall.
Wie sieht es denn in der Praxis aus, Herr Nieten, als Landschaftsgestalter in Ahrweiler? Bestellen erste Kunden alte Gartenlösungen wieder mit den alten Flutfehlern?
In Teilen natürlich schon, weil man es nicht anders kennt. Von unserer Seite da entgegenzuwirken, ist erstmal eine Beratung. Vielleicht nicht alles so zu versiegeln, wie man das bisher gemacht hat. Vielleicht gibt es auch Lösungen, ich sag mal, wie man Gebäudesubstanz schützen kann. Aber da ist ein unwahrscheinlicher Aufklärungsbedarf und man selber hat natürlich noch nicht diese Lösungen oder diese Kompetenzen, das jetzt nach der Katastrophe dahingehend zu beraten. Da ist wirklich, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Man sollte Leitfäden an die Hand geben, wie das AKC das vielleicht tut und da etwas entwickeln. Das ist auch die Chance im Ahrtal.
Gerne auch mit Ihren Anregungen und Erfahrungen, liebe Hörer, rufen Sie bei uns an die 008 00 4464 4464, oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Ich begrüße des Weiteren in unserer Runde telefonisch Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz. Hallo, Herr Hellrich.
Guten Morgen, Herr Hubert.
Ist ja klar, dass wir Sie brauchen, denn alle gucken auf die Handwerker. Ich lade Sie mal ein, Herr Hellrich, 2 Minuten mit anzuhören, was denn die Flutgeschädigten in Ahrweiler selber sagen. Die habe ich in den Gassen dort befragt. Was sind gerade die größten Schwierigkeiten für Sie beim Wiederaufbau?
Die Hauptschwierigkeit war zu warten, bis es trocken ist. Dann Leute, also Handwerker zu finden, ja, die gut sind und kein Mist bauen, ne? Ja, das waren die Hauptschwierigkeiten.
Geld ist ja da, aber das wird zurückgehalten. Ein paar Millionen liegen um Konto, werden dort rausgerückt. Spendenkonten.
Ich weiß gar nicht, mein Tag hat zu wenig Stunden. Ne? Also die Kinder gehen zur Schule, die müssen aber alles so bringen, als wäre nichts gewesen. Und im Grunde genommen sind die alle geschädigt, sage ich mal. Ne? Man muss funktionieren, es geht weiter, weiter, weiter. Eigentlich müsste man ein Jahr Pause machen und sich nur um seinen Kram kümmern. ich arbeite, wo ich ja sehr froh drüber bin, aber ich komme nach Hause und sehe, oh Mist, wann soll ich denn das noch alles machen? Wann soll ich hier verputzen? Wann soll ich Möbel einräumen? Wann soll ich den Papierkram machen? Wann soll ich zu den Ämtern gehen? Das ist nicht zu schaffen.
Ja, wir kriegten vor 14 Tagen, 3 Wochen warmes Wasser. Aber im Haus ist es noch so, dass die unteren 2 Stockwerke noch im Rohbau sind. Und wir dann auch morgens um 7:30 schon mal auf dem Zahnarztstuhl sitzen, wenn dann da unten gebohrt und gehämmert und gedrrt wird. Ne?
Ich glaube, es ist einfach die Lebensart, die so ein bisschen oder die sehr verloren ist und die noch nicht wieder da ist. Und ich glaube, dass die Menschen wirklich psychische Probleme haben. Und das ist dieser ganze Flair, der verloren geht von der A.
Wir wohnen ohne Heizung.
Ne? Ja, ja, nur klar. Mit Heizöfen haben wir den Winter überstanden.
Aber gut, es ist zu Hause trotzdem wieder. Es ist nicht in einer Ferienwohnung oder so. Aber,
wir wollen nicht
klar. Ja, es war schon schlimm.
Die größten Herausforderungen haben wir jetzt genommen. Also wir sind wieder an dem alten Standort zurück, haben heute die Wiedereröffnung. Der Maler ist jetzt heute noch da, der macht die letzten 2 Räume, werden jetzt noch gestrichen und dann sind wir zum größten Teil durch. Es fehlt dann nur noch der Schreiner, der 2 Zargen setzt, aber das ist dann nur noch optisch. Aber wir können wieder in den alten Räumen, wo wir waren, jetzt mit 1 Jahr Verspätung die Ladenvergrößerung dann heute jetzt feiern. Als Brettspielgeschäft.
Stimmen aus Ahrweiler, einer Dauerbaustelle. Eine Riesenherausforderung für alle, haben wir gehört. Wie hilft das Handwerk, Herr Hellrich, zurzeit?
Die ersten Maßnahmen, die wir getroffen haben, war, sagen wir mal, bundesweit eine Datenbank zu eröffnen und Handwerksbetriebe, die auch als solche eingetragen sind, bei ihren Handwerkskammern anzusprechen, um zu bitten, im Ahrtal Leistungen zu erbringen. Daneben waren die Handwerksbetriebe natürlich vor Ort sehr stark gefragt. Die hatten ja eigene Schäden auch zu beseitigen, aber in der Regel lassen diese Betriebe erstmal ihre eigenen Schäden liegen und führen Arbeiten bei ihren Kunden aus. Das ist das, was wir zurzeit immer noch hören. Aber es ist natürlich eine starke Überlastung. Und wir stellen auch fest, dass der Zugriff auf unsere Plattform Handwerk baut auf ja nicht so stark ist, wie das eigentlich sein könnte. Obwohl diese Betriebe alle ihr Versprechen abgegeben haben, auch zu fairen Preisen zu arbeiten. Und wie gesagt, das sind auch alles eingetragene Handwerksbetriebe, die tatsächlich auch, sagen wir mal, in der Lage sind, diese Arbeiten zu verrichten. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und da werden wir auch noch einiges tun.
Das ist ein sehr differenziertes Bild, Herr Hellrich. Aber bei der Überlastung kann ich ja mal nachfragen. Die geschätzt 100.000 freiwilligen Helfer in den Wochen und Monaten nach der Flut. Was haben die denn alles weggeschafft?
Es war ein ganz wichtiger Aspekt, dass Helfer eben die ersten 3 Monate im Ahrtal, das ganze Ahrtal aufgeräumt haben. Die haben auch bei den Handwerksbetrieben mitgeholfen. Die Handwerksbetriebe waren sehr dankbar, diese Helfer zu bekommen. Es sind sogar sehr viele Helfer auch geblieben. Die wurden dann Auszubildende. Wir haben ein 10-Jahres-Hoch bei den Auszubildenden im Ahrtal. Das ist eine Besonderheit, weil wir ja in einer Zeit leben, in der immer weniger Menschen am Handwerk interessiert sind. Und da sind wir natürlich sehr froh drüber. Aber es ist eben auch so, dass die freiwilligen Helfer nach einer gewissen Zeit eben den professionellen Aufbau dann nicht leisten konnten. Und diese freiwilligen Helfer dann letztlich sich auch zurückziehen mussten, um, den geordneten Aufbau sozusagen auch den Betrieben zu überlassen. Und in diesem Stadium sind wir dann seit November, Dezember letzten Jahres, in dem dann, sagen wir mal, eine Professionalisierung des Wiederaufbaus stattfinden musste. Und natürlich kommt jetzt dieser Engpass zutage, also einerseits Material, das uns fehlt, also Heizgeräte fehlen letzten Endes, auch Thermen, alles, was wir mit Heizung haben, ist knapp. Auch Wärmepumpen bekommen wir erst wieder ab nächstes Jahr im Frühjahr. Also diese Umstände führen natürlich dazu, dass auch bei den Kunden unserer Handwerksbetriebe durchaus Frustration entsteht.
Wie ist es vor Ort gewesen, Herr Nieten? Die Schlammkolonnen, Müllwegräumer, Putzabklopfer, haben Sie die irgendwann selber als Handwerksbetrieb auch als eine Art Konkurrenz dann mal wahrgenommen oder das doch nie?
Das konnte ich nicht genau einschätzen. Also erstmal war das eine unwahrscheinliche Hilfe und ich war dankbar. Was man nicht unterscheiden konnte, war, wo sind das freiwillige Helfer manchmal oder wo sind es, ich sag mal, bezahlte, eingesetzte Firmen? Das war mir manchmal schleierhaft, aber das spielte eigentlich auch erstmal nicht so eine große Rolle, sondern da ging es ganz einfach um handfeste Aufgaben, um tatkräftige Leute, Und das hat sich dann so ein bisschen differenziert. Es waren ein paar Glücksritter unterwegs, die da mit Sicherheit auch ihre Geschäfte gemacht haben. Das war ein Problem, dass man also nicht immer wusste, ist das jetzt hier korrekt, richtig, sind das faire Preise und so weiter. Aber im Vordergrund stand ganz einfach diese unwahrscheinliche Solidarität der Helfer oder der Beteiligten oder aller Leute, die da schon an einem Strang gezogen haben. Die mannigfachen Probleme, das ist so eine Sache, die müsste man auch erstmal erkennen können. Was ist fachlich richtig? Wir haben zum Beispiel viel alte Bausubstanz im Tal. Was ist es notwendig, die Häuser abzureißen oder kann man die renovieren? Das war schon, da waren Fachleute gefragt und die waren einfach zu wenig da.
Herr Johann, um den Blick jetzt an der Stelle schon mal auch ein bisschen zu weiten Richtung Norden. NRW war ja auch sehr, sehr stark betroffen vom Hochwasserkompetenzzentrum her gesehen. Können Sie das so auch einteilen und sagen, teilen diese Meinung, diese Haltung von der Sanierung, vom Bauvorschritten, das ist in allen Tälern ähnlich abgelaufen?
Ja, das kommt darauf an, wie stark die Häuser betroffen worden sind. Also hohe Wasserstände waren ja nicht überall. Das kam ja in vielen Tälern zu Überflutungen oder auch dann zu Starkregenereignissen, wie zum Beispiel in Hagen, wo das Wasser allerdings keine 5 Meter jetzt erreicht hat beispielsweise. Also im Ahrtal und in der Eifel, im Oberlauf, also in Nordrhein-Westfalen, da trocknen die Häuser teilweise noch. Teilweise sind die trocken, man bekommt dann das Öl nicht aus den Gemäuern. Das heißt also, man muss die Häuser dann doch abreißen, fast ein Jahr später nach der Flut. Ja, das sind also ganz tragische Ereignisse und auch diese lange Wirkung. Ja. Und das ist natürlich dort der Fall, wo Heizöl mit in die Überflutung hineinkam und dort der Fall, wo eben die Wasserstände so hoch standen, dass also das Gemäuer so stark durchfeuchtet wird, dass man über ein Jahr oder fast ein Jahr benötigt, um das Haus überhaupt trocken und sanierungsfähig zu bekommen. Ja.
In der Umfrage haben wir auch von was anderem gehört und da wollte ich den Herrn Gies, den Landtagsabgeordneten Ahrweiler, nochmal dazu holen. Das sind die psychische Angeschlagenheit der Leute. Mhm. Also Apotheker in ihrem Landkreis, die berichten von viel zu vielen Schlaftabletten und Psychopharmaka, die über ihre Ladentresen gehen. Wie sehr beunruhigt Sie das zunehmend?
Ja, das beunruhigt mich natürlich zunehmend und ich bin sehr dankbar, dass wir ein Traumahilfszentrum haben, das in Landershofen auch gerade von der Dr. von Ehrenwaldchen Klinik und anderen Fachkliniken der DRK-Klinik betrieben wird. Wir haben allerdings viel zu wenige Fachleute, Psychotherapeuten und Psychologen. Da brauchten wir deutlich mehr. Die Wartezeiten sind zum Teil ein halbes Jahr und länger. Da hat es sehr deutliche Aussagen gerade von der leitenden Chefärztin, Frau Dr. Scharping, gegeben. Und da brauchen wir dringend die Hilfe, dass wir da mehr Menschen bekommen, Fachleute, Frauen und Männer bekommen, die uns da unterstützen. Und es wurde ja auch schon angedeutet, dem einen oder anderen geht jetzt so wirklich die Puste aus. Da brauchen wir wirklich nochmal weitere Unterstützung. Und ich darf vielleicht anknüpfend an der Stelle, Herr Hubert, einfach nur mal eine Zahl auch sagen, weil wir uns eben von den Helfern über die Helfer unterhalten haben und das, was die auch bewältigt haben. An diesem Abend, in dieser Nacht, ist eine Sperrmüllmenge entstanden, die sonst im gesamten Kreis Ahrweiler in 50 Jahren, also in einem halben Jahrhundert entsteht. Das war ja alles kein Müll. Das waren ja unsere Erinnerungsstücke, unsere Möbel, Bilder, Fotoalben. All das bis hin zu ganz wichtigen Papieren ist ja regelrecht in dieser Flut, in dieser Nacht weggeschwommen. Und da gab es diese ganz große Hilfe und da gab es auch ganz viel Unterstützung. Und an der Stelle vielleicht auch mal einen Satz und ein Dankeschön an diejenigen, die uns da geholfen haben. Es gab einen älteren Herrn, der mir gesagt hat, Herr Gies, ich habe in dieser Flut auch meinen Glauben an die Menschheit wieder gewonnen und vor allen Dingen an die jungen Menschen. Er sagte, da kamen unheimlich viele junge Männer, Frauen, hübsche Mädchen, sagt er, die waren sich nicht zu schade, den Schlamm aus meinem Keller zu schippen. Und ich dachte vorher immer, die können nur Party machen und mit dem Handy rumspielen, sagt er. Danke für dieses tolle Zeichen der Solidarität. Und er sagt es, ich sag's nochmal, da haben viele den Glauben auch an die Menschheit und an die junge Generation wieder gewonnen. Und ein ganz herzliches Dankeschön dafür.
Herr Nieten, vermissen Sie bis heute was was weggeschwommen ist aus Ihrem Haus?
Ja, ich hatte ein altes Organistenklavier aus dem Karl-Weilenberg, das hat mein Vater in den 60ern mal gekauft und das ist leider zerstört worden.
Ging keine Taste mehr runterzudrücken?
Nichts mehr.
Wie ist das bei der Regulierung? Da kann vielleicht Herr Johann vom Hochwasserkompetenzzentrum was sagen. Viel wird doch wahrscheinlich schon gemacht. Ist einiges sogar schon fertig und dann auf dem Stand von vor der Flut oder sogar eben dem Stand heutzutage noch moderner, als die Häuser vorher waren?
Moderner, ich würde sagen, hochwasserangepasst. Also das Wort hochwasserangepasstes Bauen, das ist schon sehr lange bekannt. Ja? Dass wenn man weiß, dass man in Überflutungsgebieten wohnt, auch sein Haus entsprechend hochwasserangepasst baut und viele machen das. Manchmal, wir haben es schon angesprochen, gibt es Fragestellungen, wie mache ich das an der Versicherung, auch wenn ich die druckdichten Kellerfenster selber bezahlen möchte. Oder wie mache ich das, wenn ich eine Förderung von der öffentlichen Hand bekomme? Das sind immer noch Fragestellungen, die sind teilweise nicht immer alle geklärt. Und es gibt natürlich einige Häuser, die sind schon wiederhergestellt, die waren schnell. Und andere eben noch nicht, eben aus verschiedensten Gründen, ne, die wir gerade formuliert haben. Handwerker, die fehlen, die liquiden Mittel müssen bereitgestellt werden. Aber auch, die müssen erst noch ausgetrocknet werden, diese Häuser.
Herr Gies, sind auch Leute weggezogen?
Also die Zahlen, die ich kenne, danach sind etwa 6.000 aus dem Flutgebiet weggezogen. Bei 130.000 Einwohnern ist das natürlich eine sehr deutliche Zahl. Da werden sicher nicht alle wiederkommen. Ich glaube, das ist schon eine deutliche Sprache, die diese Zahl auch spricht.
Wiederaufbau mit Schwierigkeiten ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe. Unsere Agenda. Machen Sie mit 00800 4464 4464. Weiter geht es mit der Agenda ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe. Wiederaufbau mit Schwierigkeiten. Dazu hätten wir gerne Ihre Geschichten und Anmerkungen an die E-Mail agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer oder direkt an unser Hörertelefon 00800 4464 4464. Was lernen wir aus der Flutnacht, damit der Wiederaufbau gelingt? Welche Sorgen belasten die Bürger der gebeutelten Regionen? Kann in Zukunft katastrophensicherer gebaut, gewohnt, gelebt werden? Wir verlassen an dieser Stelle mal Rheinland-Pfalz und wenden uns dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen zu. Mittendrin im Wiederaufbau steckt die Stadt Bad Münstereifel. Sie hat die Denkmalbehörde ausgebaut, im Stadtgebiet sehr viel Fachwerk, eine Stadtmauer, eine Brücke über die Erft, die nicht zu retten war. Und da immer mitten rein geht Dr. Monika Herzog als Beraterin für den denkmalgerechten Wiederaufbau in Bad Münstereifel. Hallo Frau Herzog.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bis zu Ihrer Verrentung waren Sie Gebietsreferentin des Landschaftsverbands Rheinland für die Denkmalpflege, unter anderem eben für den Kreis Euskirchen. Trifft denn das, was wir bisher besprochen haben, auch auf Ihren Beritt zu?
Ja, also alles, was ich bisher gehört habe, trifft natürlich auf meinen Beritt zu. Und zwar sowohl für den Kreis Euskirchen, der massiv betroffen war. In Münstereifel, Schleidener Tal hat es auch sehr schlimm getroffen, auch mit Toten. Kall, Euskirchen, all diese Orte, die überschwemmt waren, auch Städteregion Aachen nach Stolberg hoch, das lag alles in meinem Bereich. Und die Erfahrungen decken sich natürlich grundsätzlich. Es gibt so Unterschiede ein wenig in der Art, wie das Wasser gekommen ist. Es gibt zum Beispiel in Eschweiler ist es nur langsam gestiegen und dann auch wieder weggegangen. Aber ganz schlimm sind diese Hochwasserereignisse wie im Ahrtal, wo eben Flüsse sich zu reißenden Fluten entwickelt haben und dann natürlich sehr, sehr viel mitgenommen und zerstört haben.
Ein Künstlerpaar hat gerade in die Erft, jetzt ein Rinnsal, muss man ja fast sagen, 44 Holzkreuze gestellt zur Erinnerung an die Toten dort in dem Bereich. Ich gebe mal an Sie die Frage oder die Anmerkung unseres Hörers Hubert Reyers, der uns gemailt hat. Beim Blick auf das Satellitenbild, welches die Täler der Mittelgebirgsflüsse zeigt, ist mir klar geworden, dass dort nie hätte gebaut werden dürfen. Warum wurde da gebaut?
Jetzt würde ich das Wort nie aufgreifen wollen, denn es wird ja jetzt aktuell kritisiert, die Neubaugebiete, die dort entstehen oder schon entstanden sind vor kurzem. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine uralte Kulturlandschaft. Das Ahrtal, auch die Bereiche Münstereifel, Stolberg, Schleidnertal, das sind historische Ortslagen zum Teil mit Denkmalbereichen. Und das heißt, dort hat es seit Jahrhunderten Bebauung gegeben. Die kann man jetzt natürlich nicht wegdiskutieren und sagen, so, wir haben jetzt dieses Ereignis, was übrigens nicht erstmalig ist. Es hat auch über die Jahrhunderte, das wissen wir aus Chroniken, zum Teil verheerende Hochwässer auch in Münstereifel gegeben. Man muss die Erfahrung jetzt, wir haben die Erfahrung auch verloren gehabt, weil das schon lange nicht mehr so passiert ist, aber früher ist das öfter so gewesen. Und die Denkmalpflege, die Denkmalbehörde hat auch festgestellt, überraschenderweise muss man sagen, diese historische Bausubstanz ist sehr, sehr widerstandsfähig gegen Hochwasser. Man hat durchaus hochwassergerecht zu bauen gewusst. Also Ortskern Kommern, ein Beispiel, gehört zu Mechernich. Die Häuser stehen alle auf Bruchsteinsockeln, Bruchsteinkeller und dann fängt das Fachwerk an. Hart getroffen wurden die Neubauten, die ebenerdig gebaut sind, wo das Wasser eben ungehindert reinfließen konnte. Es gibt also durchaus auch schon historische Bauweisen, die das berücksichtigen. Aber bei einem solchen Hochwasser, wie es jetzt eben gekommen ist, da, wie gesagt, hat auch das zum Teil nicht mehr geholfen. Aber man darf nicht vergessen, es sind historisch bebaute Ortslagen. Münstereifel liegt an der Erft. Die hatten gar keine andere Chance, als dort unten zu bauen. Und vielfach brauchten sie auch das Wasser, weil es Tuchmacherindustrien gab. Es gab Schmieden, es gab Hammerwerke im Schleidener Tal. Die waren auf das Wasser angewiesen. Und um dieses Handwerk herum haben sich natürlich Ortslagen gebildet.
Herr Johann, können Sie da was zu beitragen vom Hochwasserkompetenzzentrum? Ja, also haben alte Mauern auch geschützt?
Es ist eher eine Frage, wo diese Häuser gebaut worden sind. Also wer mit Aufmerksamkeit durch Ortslagen geht und den älteren Kern sieht, das sind meistens Lagen, die höher liegen als weiter unten. Ja? Also es ist auch oft so in größeren Städten, haben sich dann eben sozial benachteiligte Gruppen eher am Fluss Hochwasser gefährdet angesiedelt, was dann im Zuge der Stadtentwicklung dann zu normalen Stadtvierteln wurde. Ja? Und natürlich ist einerseits das Material eine wichtige Geschichte und dass man nicht barrierefrei bauen kann, ja, wenn das Wasser sofort in die Türe hineinläuft, sondern mindestens Hochparterre, was bei 4 Meter Wasserstand im Extremfall, wenn ich dann direkt neben der A ein Haus gebaut habe, auch nicht mehr hilft. Ja, das muss man einfach sagen, aber da findet man auch nicht historische Gebäude direkt neben dem Fluss. Und das ist schon da. Also Hochwasser ist ein natürlicher Prozess, den gibt es schon immer und wird erst zum Problem, wenn wir denken, Häuser in diese direkten Risikogebiete hineinzubauen. Da hat der Hörer schon recht. Und das muss man einfach bei allen Dingen berücksichtigen.
Ja, ja? Herr Reyers schreibt auch, der Mensch hat nun zusätzlich diese Täler versiegelt und damit eine Flut begünstigt. Herr Hellrich von der Handwerkskammer Koblenz, arbeiten Sie da gerade Kompetenz, weil das machen ja Handwerker, die das dann versiegeln, dass das nicht mehr so stattfindet?
Handwerker arbeiten nach den Plänen von Architekten oder Landschaftsplanern, also insofern wird das Handwerk natürlich dem Kundenwunsch entsprechen und natürlich berät das Handwerk auch hin, auch zu mehr Hochwasserschutz. Also auch da wird natürlich in enger Zusammenarbeit mit Architekten und Ingenieuren darüber gesprochen, wie Handwerker ertüchtigt werden können. Aber so grundsätzlich ist es eher nicht die Aufgabe des Handwerksbetriebs, diesen Hochwasserschutz für jedes Haus vorzudenken. Also ich denke schon, dass da die planerische Seite stärker in der Verantwortung steht.
Es sei denn, er ist selber Landschaftsbauer, Diplom-Ingenieur Wolfgang Nieten. Wie gehen Sie vor?
Ja, wir machen uns schon Gedanken. Es bedarf halt ganz einfacher vieler Individuallösungen. Zum Beispiel, ich komme auf ein Grundstück. Wie ist da die Höhe? Wie ist da der Wasserfluss? Und ich kann Ihnen sagen, seit 10 Jahren prognostizieren wir im Prinzip immer diese Gefahr des kurzfristigen Regenereignisses, wo Wasser vielleicht, Boden über eine, ich sag mal, eine geringe Schwelle in eine Wohnung laufen kann, und sollte man da nicht Vorsorge treffen oder bauliche Maßnahmen machen. Von den Architekten her gibt es Bauvorschriften, die zum Beispiel eine 15 Zentimeter Stufe vorsehen, aber das reicht nicht mehr. Es gibt auch so Regenrinnen im Prinzip, die von der Gebäudetür gesetzt werden, nehmen aber diese Wassermassen gar nicht auf. Also sagen wir den Leuten, bitte hört mal zu, das, was ihr da macht, ist schön, ist vielleicht auch behindertengerecht, aber ihr habt hier eine Badewanne gebaut, wenn das Wasser kommt, dann läuft das gegen die Terrassentür und auch dann irgendwann rein, trefft Vorkehrungen, oder wir müssen massiv andere bauliche Maßnahmen machen. Das ist eigentlich erkennbar oder zumindest grob bekannt. Ne?
Wir können an dieser Stelle unseren ersten Hörer begrüßen. Franz Josef König hat uns angerufen aus Koban-Gondorf, das ist also auch Rheinland-Pfalz. Und Sie sind auch Sachverständiger. Hallo Herr König, wie beschäftigt Sie die Flut?
Ja, hallo, einen schönen guten Morgen. Ja, die Flut beschäftigt mich insofern, ich bin halt, wie Sie sagen, Sachverständiger, und im Rahmen der Erstellung von Gutachten, die ja viele jetzt benötigen, vor Ort. Ich bin da für die Bewertung des Inventars in Hotel- und Gaststättenbetrieben zuständig und kriege natürlich unmittelbar vor Ort im Rahmen der Gespräche, die ich dort führe, mit den Betroffenen mit, wie es den Menschen dort geht. Und das Ganze verfolge ich nun schon seit Oktober, wo diese Möglichkeit bestand, jetzt diese Unterstützung und diese Zuschüsse zu bekommen, und sehe ja auch, wie die Stimmung sich verändert. Und ich sehe ein bisschen den Eindruck, dass da doch viele enttäuscht sind und dass eben die Gefahr ist, dass die Stimmung wirklich kippt und Menschen, die vielleicht jetzt noch den Mut haben und das Engagement haben, wieder aufzubauen oder ihre Existenz wieder aufzubauen, dass die dann doch diesen Mut, dass der sie verlässt, weil sie eben, und das ist meine Beobachtung, auch an Strukturen stoßen, die sie in der jetzigen Situation, in der sie sich ja auch physisch und psychisch befinden, dass sie diese Strukturen nicht überwinden können und nicht mit das, was sie jetzt eigentlich machen möchten, dann auch umsetzen können.
Und Herr König, ganz speziell im Gastgewerbe, treffen Sie diese Stimmung an?
Ja, also ich kann natürlich in erster Linie für das Gastgewerbe sprechen, weil ich dort tätig bin, aber ich kriege ja auch ansonsten das mit. Aber für das Gastgewerbe gilt das insbesondere, weil hier natürlich auch die Situation besteht, die Frage ist ja, wenn wir wieder aufmachen, was ist denn dann? Wo kommen denn dann die Gäste her? Das heißt, allein wenn der Betrieb aufgemacht ist, aber zum Beispiel der Mittelstand, die Gewerbebetriebe, der Einzelhandel noch nicht so weit ist, wenn nicht eine zumindest rudimentäre Infrastruktur zur Verfügung steht, etc., dann können Sie Ihren Betrieb nicht aufmachen, weil einfach keine Gäste da sind.
Ich gehe mal konkret dann, danke Herr König für diese Anregung, mal nach Bad Münstereifel, denn hier ist ja Frau Monika Herzog dabei. Da gab es ja so ein Silent Opening von diesem Outlet Center, was ja gar kein Outlet Center ist, weil es ist ja in der Innenstadt, in den Fachwerkhäusern untergebracht, dass man da shoppen gehen kann. Das hat jetzt nun stattgefunden. Die Leute sind da über die Baustellen gestiefelt in Mengen. Heinos Café hat wieder auf. Wie ist denn das?
Ich war letzte Woche in Bad Münstereifel. Ich begleite das jetzt ja auch über einen gewissen Zeitraum. In Bad Münstereifel muss man wirklich sagen, dass dieses Outlet-Center auch ein, ja, ich will das mal sagen, ein Motivationsfaktor ist letztendlich. Da passiert etwas, da wird etwas vorangetrieben und es entwickelt sich etwas. Und auch Leute, die damit nichts zu tun haben, Menschen, die in den Häusern wohnen, die auch andere kleine Geschäfte haben, sagen ganz ehrlich, das zieht uns mit, das baut uns auf, weil uns das eine Perspektive gibt. Das ist also immens wichtig, und ich weiß nicht, wie sich das in Münstereifel entwickelt würde, wenn es dieses Outlet jetzt letztendlich nicht gäbe, oder wenn die gesagt hätten nach der Flut, nee, also das machen wir jetzt mal, das tun wir uns nicht an, und damit ist die Sache erledigt letztendlich. Es ist eine schwierige Situation im Moment, weil es genauso ist, wie Sie sagen. Da kommen die Menschen hin, aber es kommen natürlich sicher nicht nur Leute hin, die einkaufen wollen und shoppen wollen, es sind ja noch längst nicht alle Geschäfte auf, sondern die in dieser recht schwierigen Situation wirklich durch die Stadt laufen, wo noch nicht alle Wege fertig sind, wo Baustellen sind, wo natürlich noch Bagger, LKWs rumfahren und überall dazwischen laufen dann auch, sagen wir mal, die Menschen rum, die sich das einfach jetzt mal angucken wollen und die Gelegenheit nutzen wollen. Da ist man sehr zwiegespalten, weil man sagt, einerseits ist das genau das, was der Herr König sagt, das zieht die Leute hin, die kommen, aber naja, die Leute dort fühlen sich natürlich auch oft ein bisschen bedrängt, vor allem die Privatleute, weil sie sagen, wir kommen uns hier natürlich auch so ein bisschen wie, ja, wie im Schaukasten vor. Ja.
Na gut, und auch der Besucher selber hat dieses Gefühl im Bauch auch. Der Politiker bei uns in der Runde, Horst Gies, Sie kommen ja nun auch aus der Winzerei, ist ja ganz klar. Was ist denn jetzt ein kaputt im Weinbau an der Ahr, könnte man fragen, was erholt sich? Oder mal anders gefragt, Sie haben jetzt auch nach 3 Jahren mit der Weinkönigin Lara wieder eine neue Weinkönigin da im Ahrtal. Ist jetzt der Moment der Weinfeste doch gekommen, würden Sie sagen, eindeutig ja? Oder doch noch nicht?
Also wir arbeiten natürlich daran, dass wir wieder zur Normalität kommen. Und wir sagen auch den Gästen und Touristen, kommt hierher, denn sie haben natürlich völlig recht. Es sind einige, die sagen, ja, ich will keinen Katastrophentourismus betreiben. Mhm. Wir haben ja Gott sei Dank, sage ich mal, unsere Rotweinwanderwege noch in Ordnung. Und wir brauchen vor allen Dingen auch den Weinabsatz, damit unsere Weinbaubetriebe, im Übrigen wurden ja über 90% der Selbstmarkter getroffen und auch die großen Genossenschaften hat es ganz übel erwischt. Und da müssen wir natürlich sehen, dass es im Weinbau auch weitergeht. Es gab die Aktion Wandern für den Wiederaufbau, wo dann auch entsprechend Weinstände aufgebaut waren, wo man dann ins Ahrtal kommt, auch ein Stück Normalität wiederbringt, natürlich Weinproben machen kann, das Ganze mit einem kleinen Catering verbunden. Der Tourismus kommt so ein bisschen wieder in Gang, aber eher der Tagestourismus natürlich, weil die, wie wir eben gehört haben, die Hotels und Gaststätten so langsam erst wieder öffnen, beziehungsweise nur wenig Hotelkapazität da ist. Und es fand auch ein Marathon statt, also ein großer Lauf an der Ahr. All das sind so Dinge, wo wir einerseits natürlich dankbar sind für die Normalität und für die, die kommen. Es mag sicher auch Leute geben, denen das einfach noch zu viel ist. Das ist sicher klar, das gibt's immer. Und von daher ist es gut, wenn wir auch mit Lara wieder eine Weinkönigin küren können und anderen und somit ein Stück weit in Richtung Normalität uns bewegen.
Herr Hellrich von der Handwerkskammer, was ist denn da so Ihr Bild? Wenn das mal so ein Hausschmuck wieder aufgebaut ist, dann ist das doch ein Hingucker und da sollten die Leute doch kommen. Wie sieht es dann aus im Baufortschritt? Was können Sie da sagen im Hochbau?
Ja, es ist, also Hochbau insgesamt, sage ich mal, ist natürlich noch, es sind viele Häuser noch gar nicht angefasst worden, sozusagen. Also man muss ja sagen, es sind natürlich schon wieder Schmuckehäuser da. Wir haben auch eine Tischlerei in Dernau, die schon wieder zu 95% produktionsfähig ist, nachdem da 2,40 Meter Wasser drin standen und sämtliche Maschinen kaputt waren. Es geht mit deutlich unterschiedlichem Tempo voran. Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Also viele Handwerksbetriebe sind tatsächlich schon wieder für die Produktion fertig, obwohl sie völlig zerstört waren. Das ist beachtenswert. Wohingegen beispielsweise Ausstellungen, alles, was so damit zu tun hat, sich an den Kunden zu wenden, das wird natürlich ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Also man muss sagen, Hochbau insgesamt, volle Auslastung. Auch die Innenausbaubetriebe, alle, sagen wir mal, voll beschäftigt. Natürlich macht es Mut. Und wir haben auch viele Beispiele verwiesen, auch in einer Zeitschrift, die wir herausgeben, zeigt eben Betrieben, die schon wieder den Wiederaufbau geleistet haben. Wir haben eine Bäckerei auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die jetzt wieder produziert, also nachdem auch Zweifel waren, ob überhaupt wieder angefangen werden kann. Also das sind mutmachende Beispiele und ich denke, von den mutmachenden Beispielen müssen wir deutlich mehr zeigen.
Vielleicht trotzdem ein Jahr nach der Flut auch der Punkt, um mal zu sagen, wie viele sind denn in Konkurs gegangen? Wir haben auch schon von den 6.000 Menschen gesprochen, die allein aus dem Ahrtal weggezogen sind. Welche Betriebe haben es denn typischerweise nicht geschafft?
Also von den Handwerksbetrieben haben wir eine ganz geringe Zahl an Abmeldungen beziehungsweise Insolvenzen, wüsste ich jetzt nicht. Wir merken auch bei dem Beitragsaufkommen, das ist ja so die direkte Zahl, die wir im Ahrtal sehen, keine Unterschiede zu früher, das muss man sagen. Also natürlich haben wir bei den Betrieben Erleichterungen geschaffen und haben im Rahmen dessen, was rechtlich möglich ist, auf Beiträge auch verzichtet. Aber da ist wirklich die Überraschung gewesen, dass es da bei den Handwerksbetrieben selbst noch nicht zu größeren Ausfällen kam.
Und ich gucke hier in die Runde. Herr Gies sagt aus Ahrweiler, er kennt auch keinen. Ich habe von einem Fall gehört, im oberen A-Abschnitt eine Orgelbaufirma, die zumachen musste, ja, wenn einfach alles
das
weg
stimmt,
ist.
Ne? Das
kann dann auch passieren. Gab es vielleicht da auch erstmal durch arbeitsrechtliche Schritte eine längere Zeit Lohnfortzahlung, je nachdem, wie lange man dabei gewesen ist. Aber irgendwann ist dann einfach auch Schluss, wenn man nicht neu gründet und neue Maschinen anschafft. Deshalb, Herr Herrich, Maschinen sind da?
Also bei, wir haben ein Beispiel der Schreinereien, natürlich die, die zuerst bestellt haben, die sind jetzt schon bedient worden. Also die mussten natürlich aber auch eine gewisse Sicherheit haben, dass sie versichert sind, dass sie eben die Zahlungen dann letztlich auch leisten können. Viele Nachbarbetriebe, sage ich mal, aus anderen Regionen haben auch auf den Erhalt neuer Maschinen verzichtet oder dieses verschoben, um den Betrieben im Ahrtal zu helfen. Also diese, ich weiß, die Tischlereien sind ja sehr maschinenintensiv. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass doch sehr viele Betriebe schon die Maschinen und Ausstattung haben. Verschiedene Betriebe haben dann auch sich mit Gebrauchtmaschinen geholfen. Also ein Metallbaubetrieb in Ahrbrück, der beispielsweise dann auch mal auf ein Ersatzprodukt ausgewichen ist. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, um zu produzieren, sind viele Betriebe sehr schnell wieder in Maschinenausstattung gekommen. Eine andere Sache ist natürlich bei, sagen wir mal, Ausstattung für Gebäude, Elektro, auch die Heizungen insgesamt, die natürlich, oder jetzt gar Wärmepumpen, da gibt es doch größere Engpässe.
Und beim Stichwort Versicherungen wollte ich mal Herrn Johann vom Hochwasser Kompetenzzentrum fragen. Macht das einen Unterschied bei der Sanierung, wie gut ein Haus versichert ist?
Ja, also wie gut ein Haus versichert ist, sagen wir so, es gibt eine Hausversicherung, da tue ich das Gebäude versichern, das muss ich so oder so, dann nehme ich eine Elementarschadensversicherung dazu, hoffentlich habe ich das getan. Und dann gibt es die Hausratsversicherung oder wenn man einen Betrieb hat, gehören natürlich auch die anderen Dinge mitversichert. Also Elementarschadensversichert, sagt man das, sind eben diese Naturgefahren, die dann mitversichert sind. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich ja schon mal die Finanzierung sicher und kann natürlich früher agieren. Ich habe allerdings auch schon von Fällen gehört, naja, da ist das Geld schon gezahlt worden, die Dinge werden jetzt aber eben viel teurer, das hat man dann auch noch ein Problem. Aber durch unsere Fahrten, durch die Flutgebiete haben wir gesehen, eigentlich es gibt schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt mein Haus versichert habe oder meinen Betrieb oder nicht. Ja,
Wolfgang Lieden als Handwerker in Ahrweiler selber, Landschaftsbauer, wie ist bei Ihnen direkt in der Firma?
Bei mir, wir hatten ein sehr großes Glück gehabt. Ein Großteil der Fahrzeuge, Maschinen war unterwegs oder ist, ich sag mal, auf Baustellen unterwegs gewesen. Die Schäden, die wir erlitten haben, waren dann in der Summe unter 10.000, leider nicht versichert. Kleinmaschinengeräte, einfach Sachen, die in der Bachmannstraße in Ahrweiler gelagert waren. Privat war ich da relativ gut abgesichert und die Versicherungen haben bisher auch, also von meiner Seite kann ich das nur positiv bewerten, wirklich gut mitgespielt. Der Hausrat ist schon finanziell ersetzt worden und wir hatten Anfang des Jahres vor der Flut ein Haus gekauft um die Ecke. Das war zum Glück elementarversichert und da sind auch Zahlungen geflossen.
Und der Hörer, die Hörerin, die sehr, sehr gute Ohren hat, hat vielleicht gehört, Weinbau, das ist das Problem, sagt Herr Gies. Warum denn jetzt der Weinbau?
Ja, es ist generell ein Problem in Landwirtschaft und Weinbau, weil hier nur der Zeitwert der Maschinen ersetzt werden soll. Also ich brauche keinem zu sagen, dass nach 10, 12 Jahren, je nachdem, Maschinen komplett abgeschrieben sind. Dann stehen die noch mit einem Euro Buchwert letztendlich in der Bilanz. Und da geht es darum, wie kann ich eine so nach wie vor ältere, aber gut funktionierende Maschine ersetzen? Und das Problem ist, die bekommt man ja auch nicht auf dem normalen Markt. Das ist das Problem, das es hier bei uns gibt. Und da brauchen wir dringend auch politisch eine Lösung aus dem Wiederaufbaufonds, dass hier deutlich wird, was letztendlich ersetzt wird. Es sind ja zum Teil Spezialmaschinen, die wir brauchen, denn Sie müssen sich ja vorstellen, auch Traktoren, dieses ganze Gerät, Anhänger, alles ist ja weggeschwemmt worden in der Nacht. Und von daher ist da noch eine Menge Klärungsbedarf, speziell in dem Bereich auch.
Wir sind mal sportlich und machen kurz vor den Nachrichten Frau Schölen noch in unsere Runde hinein. Hallo nach Lüneburg.
Ja, hallo.
Ihre Anmerkung,
ich bitte. Möchte mal grundsätzlich was sagen. Mhm. Solange wir als Menschen die Natur bezwingen wollen, damit es uns in den Kram passt, haben wir verloren, weil die Natur kennt keine Kompromisse und ja, es geht letztendlich ums Geld und Geld hat eigentlich keinen Wert, finde ich, weil wir als Menschen eigentlich selber Fähigkeiten haben, uns zu helfen. Es muss nur mal zugelassen werden und dass jeder das machen kann, was er kann. Und gemeinschaftlich kriegen wir das besser, glaube ich, hin, als immer nach dem Geld zu fragen. Das kann man immer noch machen, aber das sollte, glaube ich, nicht der Vordergrund sein. Es ist wichtig, unseren Planeten zu erhalten und nicht die Natur für uns menschengerecht zu gestalten.
Danke,
und,
Frau ja, Schöll, für die Anmerkung. Das gebe ich mal, weil wir haben ja auch mit Herrn Johann das Hochwasserkompetenzzentrum hier. Was ist die Kompetenz dann bei so einer Anmerkung?
Das ist sehr gut, weil Hochwasserrisikomanagement nennen wir das und nicht Hochwasserschutz oder Starkregenschutz, weil es eben, weil wir die Natur nicht bezwingen können, eindeutig, und dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also jeder, sowohl die öffentliche Hand als auch die Menschen, die in diesen hochwasserbedrohten Gebieten leben, müssen was tun, müssen sich anpassen, erst recht, wenn diese Ereignisse jetzt durch den Klimawandel größer werden. Und Naturschutz dient dazu, dass wir Menschen darin leben können. Der Erde macht das nichts aus. Die erholt sich wieder, wenn wir weg sind. Also wir müssen die Bedingungen erhalten, damit die Menschheit am Leben bleibt. So geht das. Mhm.
Der Wiederaufbau mit Schwierigkeiten ist unser Thema in dieser Agenda-Ausgabe, ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschland. Das machen Sie gerne mit per E-Mail. Können Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de, dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Oder Sie rufen direkt unsere kostenfreie Hörernummer an. Das ist die 00800-4464-4464. 00800-4464-4464.
Deutschlandfunk Agenda.
Über den Wiederaufbau mit Schwierigkeiten ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe reden wir heute hier weiter mit Henning Hubert am Mikrofon und mit diesen Gästen: Horst Gies, CDU, Landtagsabgeordneter Rheinland-Pfalz und Kreisbeigeordneter des Landkreises Ahrweiler. Monika Herzog, Beraterin für den denkmalgerechten Wiederaufbau in Bad Münstereifel, NRW. Georg Johann, Geschäftsführer vom Hochwasserkompetenzzentrum e.V. Köln. Wolfgang Nieten ist noch mit dabei, Landschaftsgestalter in Ahrweiler. Uns verlassen gerade hat Ralf Hellrich als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz. Und jetzt aber dafür neu in dieser Runde bis halb zwölf ist Nina Pfeil, die stellvertretende Schulleiterin des Aare-Gymnasiums im Ahrtal. Hallo, Frau Pfeil.
Hallo, Herr Horten. Herr Hüber, Entschuldigung.
Wir erreichen Sie gerade in einem der vielen Container, nicht aufgestellt, so 10 Kilometer weg von Ihrem eigentlichen gefluteten alten Standort in Bad Neuenahr.
Ja, das ist richtig.
Was ist denn da heute, Schulentlassfeier?
Ja, heute ist unsere Abiturfeier. Mhm. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da so ein bisschen Normalität wieder an der Schule haben. Und dass unsere SchülerInnen ihr erfolgreich bestandenes Abitur heute dann auch mit uns feiern können.
Wie feiern Sie?
Ja, wir haben ja eine neue Mensa gebaut, also wir haben ein neues Schulgebäude, etwas aus dem Ahrtal raus in der Grafschaft, hoch im Tal. Sie haben gerade gesagt, eine große Containeranlage für die Fachräume, aber wir haben auch eine sehr schöne neue Mensa. Und die bietet dann genügend Raum, um gemeinsam wirklich als Schulgemeinschaft mit Eltern, mit allen Schülern, mit dem Kollegium, ja, eine ganz klassische Abiturfeier zu machen, Abiturentlassfeier.
Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen, das Schuljahr läuft ja nun noch, in Rheinland-Pfalz reingucken, in die Stimmung. Wie ist denn das in den Unterrichtsräumen? Früher und besser warnen, das ist ja so ein Mantra, sage ich mal fast, ja, als Lehre, eine Hauptforderung. Ich denke mal, Ihnen vor Ort muss das wohl keiner mehr sagen. Ist es eher umgekehrt, dass dort die Nerven blank liegen, wenn der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung rausgibt?
Ja, das ist auch, also nicht nur, wenn die Wetterwarnung da ist, also gerade in den größeren Gebäuden, in den Hallen und auch in den Containern, wenn es da regnet, dann regnet es. Und dann hört man es auch nochmal ganz anders als in einem normalen Gebäude, was besser gedämmt und abgedichtet ist. Und das betrifft unsere SchülerInnen schon sehr stark. Und gerade was das Starkregenereignis war vor einigen Wochen, das war, zumindest war es angekündigt und hat zum Glück ja dann nicht stattgefunden, zumindest nicht im Ahrtal stattgefunden. Das war schon eine größere Belastung. Der Schulträger hat ja dann die Schule ausfallen lassen am Freitag. Und das war schon in der ganzen Woche immer im Schwange, gerade bei den jüngeren Schülerinnen in der 5., 6. Klasse. Und da merkt man wirklich noch, wie betroffen die sind und wie schnell das alles wieder hochkommt.
Gab es denn eigentlich in diesem Jahr, jetzt sagen Sie, Sie haben auch die Abitursfeier heute, irgendwelche Sonderregeln, dass da die Notenvergabe mal ausgesetzt wurde?
Ja, wir sind ja ganz anders gestartet ins Schuljahr. Unsere Schule ist ja komplett zerstört. Wir hatten, was macht man nach der Flut? Es gab ja nichts im Ahrtal. Und wir sind dann dankenswerterweise in der Nachbarschule in Remagen untergekommen nachmittags, hatten dann nur nachmittags eine über die andere Woche Unterricht und da war es natürlich nicht in dem Maße möglich. Nichtsdestotrotz versuchen wir ja so viel wie Normalität wie möglich wieder für unsere Schülerinnen zu bieten. Und da gehören dann auch Noten dazu, in einem vernünftigen Maß natürlich.
Die gab es also permanent?
Die Noten? Nee, in den ersten Wochen haben wir es ausgesetzt, als wir überhaupt gar keine Noten nehmen konnten, weil wir uns nur über eine über die andere Woche auch getroffen haben. Und weil wir auch von vornherein gesagt haben, erstmal ging es ums was anderes. Es ging darum, wieder zusammen zu sein, wieder Gemeinschaft zu erleben, wieder in den Alltag zurückzufinden, was ein bisschen nach Hohn klingt, weil Alltag ist es immer noch nicht. Aber die Schule ist der normalste Ort für unsere SchülerInnen. Und das ist bei uns wichtig, dass man da wieder zusammenkommt und ein Stück weit aus der bösen Realität in die Normalität Schule kommt.
Nina Pfeil, ich möchte die Chance jetzt auch mal nutzen, mit Ihnen über das Gebäude zu sprechen. Das haben wir hier in den ersten beiden Teilen der Sendung auch schon sehr ausführlich getan. Was ist denn da bei Ihnen jetzt so die Marschrichtung? Möglichst schnell raus aus den Containern oder ganz, ganz gründlich eine tolle neue Schule gründlich bauen unten im Tal?
Ha, wenn ich mir wünschen würde, würde ich sagen, beides gleichzeitig. Aber das weiß ich selber, dass es nicht geht. Wir sind die Container sind erstmal da und die sind gut. Damit sind wir wirklich zufrieden. Auch der Schulträger hat da sehr, sehr viel Geld investiert. Und in den nächsten Wochen, Monaten werden dann noch alle fehlenden Sachen fertiggestellt. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, einfach die Schule 1:1 aufzubauen. Das geht ja technisch gar nicht, weil bestimmte, die teuersten Räume bei uns, naturwissenschaftliche Räume, Musik und ähnliche Sachen, die waren alle im Erdgeschoss oder im Keller. Und es würde auf keinen Fall Sinn machen, das 1:1 da aufzubauen, in den Lagen. Zusätzlich hat man natürlich jetzt auch die Möglichkeit, pädagogisch zu überlegen, wie könnten wir Schule umgestalten? Und ich denke, die Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Und wenn es dann ein halbes Jahr oder ein Jahr länger dauert, weil man jetzt noch Zeit investiert in die Planung, dann macht das aus unserer Sicht Sinn.
13 Millionen sind da erstmal projektiert. Mhm. Wie ist denn das, Herrn Johann? Ich hole Sie mal wieder rein in die Runde Hochwasserkompetenzzentrum. Sind bei den Neuplanungen, wenn Leute wirklich in der schlimmsten Flutlinie gelebt haben, vielleicht haben sie ja nur das Grundstück und können da aufbauen nur, aber bei den Kommunen, die haben doch auch andere Grundstücke an den Hängen, ganz woanders. Gehen die anders ran?
Tja, im Detail muss man dann wieder die einzelnen Kommunen sprechen. Zu wünschen wäre es ganz sicherlich. Also es gibt auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Belgien oder in den USA, das Prinzip des Buyouts. Das heißt also, ich zahle Ihnen das Grundstück und das Haus in dem Betrag, wie es vor der Flut wert war. Dieses Geld bekommen Sie. Deutschland ist ein freies Land. Sie können dann eben entweder in der Ortslage, wenn da Bauland ausgeschrieben worden ist, eine andere Fläche kaufen, das Haus dort neu aufbauen und diese Gebiete, wo die Häuser zerstört und wegerodiert worden sind, die werden dann als Flutgebiete genutzt für den Fluss. Raum für den Fluss ist auch in den Niederlanden ein ganz großes Projekt und das sollte auch beim Wiederaufbau mit betrachtet werden. Also gerade 34 Häuser von den 9000 zerstörten Häusern, also nicht alle sind weggewaschen worden, aber wesentlich zerstört, dürfen nicht wieder aufgebaut werden. Und bei den anderen 9000 geht es dann darum, wie kann ich, wenn nochmal eine Flut kommt, und damit ist zu rechnen, das ist wie beim Fußballspiel, das fällt meistens ein Tor, man weiß nur nicht genau wann, so ausgebaut werden, dass es eben auch hochwassersicher ist, bis zu einem gewissen Grad, weil das hat auch seine Grenzen. Man sagt, so 2 Meter Wasserstand am Haus lässt sich mit Maßnahmen dann machen, aber danach gibt es die Flucht und dann sind wir auch wieder bei der Warnung, dass die eben auch verstanden werden muss und auch empfangen werden kann und empfangen werden muss von den Menschen, die dort leben. Also das ist ein vielschichtiges Thema, wie man gleich hört. Und ja, und den Kommunen ist es zu wünschen, dass sie eben dass dieses Prinzip verfolgen. Ja? Ich habe auch schon gehört von 6.000 Menschen, die wegziehen jetzt aus dem Ahrtal, was ja immerhin 10% sind, dass es gar nicht so einfach ist, weil es heißt, Bauland ist knapp und wird teuer. Ja, wieso ist es dann nicht, frage ich jetzt als Laie, als Hydrologe und nicht Politiker, wieso ist es dann nicht möglich, neues Bauland auszuweisen, um genau dieses Thema Raum für den Fluss zu gewährleisten, die Möglichkeit zu machen, ja, wenn Menschen wegziehen wollen. Das ist doch tragisch, wenn sie im Überflutungsgebiet leben und es nicht können, weil sie es sich nicht leisten können, weil das Bauland zu teuer ist oder gar keins existiert. Das wäre doch echt sehr schade.
Unser Hörer Herr Thomas aus Berlin merkt an und schlägt eine Warn-App vor, die piepst oder blitzt, obwohl das Handy aus ist, und fragt nach, ist das technisch machbar? Können Sie beruhigen, Herr Johann?
Es ist vieles machbar. Man hat ja auch schon gehört, das Handy ist aus und man kann trotzdem abgehört werden. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Da muss man Edward Snowden eher sprechen. Also wichtig ist natürlich, dass trotz, wenn die Stromversorgung und Telekomnetze ausfallen, ja, das ist ja auch der Fall, dann, wenn das Telekomnetz oder also das Telefonnetz, das Handynetz ausfällt, dann nutzt auch ein Pieps nicht, auch wenn das Handy aus ist. Dann muss man andere Sachen nehmen. Also na, das große Thema Sirenen, was ja in Deutschland auch weiterentwickelt werden kann, sage ich mal neutral, ja, wäre ja auch eine Möglichkeit, ne, dass man Menschen warnt und dass sie dann auch wissen, was sie bei einem Ton machen. Ja? Also dass man weiß, dass es jetzt eine Wasserwarnung ist und ich höchstwahrscheinlich jetzt gucke, dass ich hier rauskomme und nicht in den Keller gehe, beispielsweise. Ja. Also da gehört noch viel mehr dazu als nur die Warnung. Das ist ein Baustein, die Menschen müssen wissen, was zu tun ist.
Ja, wurde auch angeregt, dass man Katastrophenschutzübungen irgendwie etabliert, dass das so ins Bewusstsein nach vorne rückt. Ich darf an dieser Runde Oliver Barth begrüßen, ein Ingenieur, der uns aus dem Saarland anruft. Hallo, Herr Barth.
Schönen guten Tag, hallo.
Ihre Anmerkung bitte.
Ja, ich bin seit mehreren Jahren jetzt im Bereich Wasser, Abwasser tätig. Also ich bin Elektroingenieur. Wir bauen verschiedene Überflutungsbau. Werke, sag ich mal, das sind zum Teil Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken oder auch Staukanäle, die unterirdisch platziert werden mit Pumpen, mit entsprechendem Equipment, teils auch mit Netzersatzanlagen gestützt, also mit Aggregaten gestützt. Und ich frage mich halt eine ganze Diskussion, das Thema kam noch gar nicht auf. Ich habe vor Jahren zum Beispiel schon in der Ehrenbreitstein in Koblenz haben wir auch solch eine Geschichte installiert. Da geht es um hydraulische Schotttore, die dann zufahren an der Mauer, sag ich mal, an der Wehrmauer, mit hin auch zu Überflutungsbauwerken, die dann über Pumpen gesteuert das Wasser quasi aus der Innenstadt wieder rauspumpen. Das wäre hier gerade fürs Ahrtal, sag ich mal, oder ich kenne die Situation da oben jetzt nicht ganz genau, aber auf sag mal, Freiflächen auch eine bauliche Möglichkeit. Warum sowas nicht genutzt wird, ist halt meine Frage. Ich meine, die sind später, werden die wieder bepflanzt und dann werden die renaturiert. Da sieht man von außen nichts, außer einem kleinen Kanaldeckel und vielleicht einem kleinen Gebäude. Und dann sind zumindest hat man eine Fläche geschaffen, wo das Wasser, das Hochwasser dann dementsprechend auch sich sammeln könnte.
Herr Niedenberg, vielleicht für Herrn Barth, Sie als Landschaftsbauer selber, haben Sie davon auch schon gehört? Ist das praktikabel oder doch arge Theorie?
Ich denke, es ist praktikabel oder es gibt technische Lösungen für solche Mammutaufgaben, aber die werden viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte benötigen, eine Menge Geld. Was man hier jetzt eher braucht, ist, ich denke, ein Tenor oder eine klare Politikhaltung. Was wird unternommen? Sicherheiten gibt es nicht, aber was kann man machen? Und zum Beispiel ein Hochwasserkompetenzzentrum als solches, das müsste viel mehr, ich sag mal, hier in die Fläche kommen. Ich hatte heute Morgen erst einen Termin, wo es um ein bisschen Hochwasserschutz geht, der aber, ich sag mal, im Ansatz schon in der Denke so falsch war, dass man sagt, hier fehlt tatsächlich Know-how und Beratungsleistung. Diese großen Aufgaben oder das, was möglich ist, das ist, glaube ich, ein wissenschaftlicher Prozess. Das muss alles erstmal erfasst werden. Und die Leute sind aber hier schon mitten in der Bauphase und stellen fertig. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass sich ein Ereignis wiederholt.
Hallo, an wie viele Kilometer hatten Sie letztes Jahr auf dem Tacho? Sicher viel, oder?
Nicht gezählt. Aber zur Beratung in der Fläche. Es gibt eben diese Seite hochwasser-pass.com. Da gibt es eine Rubrik, wer kann mir weiterhelfen? Es gibt jetzt nahezu 250 Sachkundige deutschlandweit, die eben genau solche Fragestellungen, was mache ich mit meinem Haus, beraten. In Rheinland-Pfalz sind es knapp 40, in Nordrhein-Westfalen sind es 80 Sachkundige. Da gibt es schon die Möglichkeit, ein bisschen in die Breite zu kommen. Also wir bilden da auch weiter aus. Aber das könnte, wie gesagt, auch, das machen wir alles mit Vereinsmitgliedern, ne? aus den Beiträgen der Vereinsmitglieder und mit viel Ehrenamtarbeit. Und da wäre eine politische Unterstützung, monetäre Stützung sehr hilfreich, um da mehr in die Fläche zu kommen. Das ist ganz sicher, ne? Weil viele wissen nicht, dass es das gibt.
Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, ich wurde ein bisschen falsch verstanden. Die Regenrückhaltebecken oder Regenüberlaufbecken oder auch Staukanäle, das sind reine kommunale Bauwerke. Die werden meistens von den Kommunen erstellt auf sogenannten Freiflächen. Und die werden dann wieder unterirdisch. Das sind, kann man sich vorstellen, wie unterirdische große Betongefäße, die gewisses Volumen haben und die dann im Bedarfsfall das Hochwasser auffangen könnten oder zumindest eine Zeit lang auffangen können und dann eben weiterleiten können, beispielsweise in den Fluss zurückschieben können, beispielsweise.
Ja, also hat nichts mit Anregung, ja. Herr Barth, aber ich möchte das mal an die Frau Herzog geben, weil die ja vor Augen hat, was zum Beispiel in Bad Münstereifel läuft und was da zu managen ist. Da haben wir eine Stadtmauer, da haben wir eine Straße, die Handwerker können wahrscheinlich immer noch nicht richtig vorfahren zu den einzelnen Häusern. Ja. Also die Reihenfolge und sowas, entsteht da bei Ihnen für ein Bild?
Ja, also den Herrn Nieten möchte ich hier sehr unterstützen, der auch gesagt hat, man muss das also auf eine etwas höhere Ebene auch heben. Also das kann nicht jeder für sich entscheiden. Mhm. Natürlich muss man auch bei historischen Gebäuden, bei Einzelbauten den Hochwasserschutz optimieren. Das geht sicher, das ist machbar in einem gewissen Umfang, aber auch wie Herr Johann sagt, irgendwo ist man dann auch am Ende mit seinem Latein. Man muss das nicht in Gebäuden und auch nicht in Straßenzügen denken, sondern komplett denken. Wenn unser Hörer, der Herr Barth, eben gerade gesagt hat, Schottsysteme an der Festung Ehrenbreitstein, ist man als Denkmalpfleger natürlich sofort hellhörig und sagt, das ist ja ein Baudenkmal. Und natürlich gibt es auch immer so Gedanken, Bad Münstereifel hat eine der größten intakten historischen Stadtmauern mit Stadttoren. Das waren natürlich jetzt Engpässe bei der Flut, wo das Wasser wirklich reinschoss und man sagt sich, ja, und was wäre, wenn man das jetzt einfach zumacht, fließt das Wasser dann vielleicht um die Stadt herum und alles bleibt sicher, aber so intakt ist das System halt doch nicht. Und dann passiert genau das, dass einer sagt mittendrin, ich mache mich jetzt safe und dann wird das Wasser woanders hingeleitet mit einer wahnsinnigen Wucht und man sieht ja, was ganz am Ende dieser Geschichte dann geschehen ist in Erftstadt-Blessem. Da muss man fast schon sagen, das hat natürlich am weiteren Verlauf der Erft durch dieses riesige Ereignis wieder Entspannung gebracht, weil es da jetzt halt wirklich massiv passiert ist. Und man kann das nicht in einzelnen kleinen Enklaven denken, in Briefmarken. Man muss es komplett denken. Was ist da an Wasser? Was kommt an, auch von den Hängen? Und wie kann ich damit umgehen?
Nach der Anregung von Herrn Barth wechsle ich zu unserem Hörer Herrn Tordai, der uns eine Mail geschrieben hat. Und da ist vielleicht der Herr Gies auch der Adressat als Politiker. Ich hätte gern die Einführung einer Haftung auch der politischen Kräfte. Warum soll jeder Bürger mit allem haften, Beamte und gesellschaftliche Führungskräfte aber nicht? Ich möchte den ersten Regierungspräsidenten oder Minister persönlich haften sehen. Das wäre bei diesen Schwerstfehlern angebracht und jetzt endlich fällig.
Gut, das ist natürlich eine Forderung, die man so aufstellen kann, aber eins muss, glaube ich, ist ganz wichtig und muss deutlich werden, dass es nur zusammengeht. Und das haben Sie ja auch gerade noch mal dargestellt. Hier in dem Fall, wenn es um Hochwasserschutz geht, wenn es um ein Hochwassermanagement geht, da wird der Johann noch wesentlich mehr gleich noch mal zu sagen können, wenn das gewünscht ist, geht das nur über Landesgrenzen hinweg. Das geht nur über Ortskreis-Landesgrenzen hinweg. In dem Fall gab es ja überwiegend die Niederschläge in NRW, die dann logischerweise sich auch bei uns ausgewirkt haben. Und wir müssen auch am Oberlauf der Ahr letztendlich die Maßnahmen durchführen, damit dann im mittleren Bereich, in der Kreisstadt oder dann hin bis Sinzig oder bis zur Mündung der Ahr letztendlich diese Maßnahmen auch greifen. Und ich will da eines durchaus auch kritisch ansprechen, ist auch das Verhalten, das wir bisher immer gezeigt haben, dass es hieß, es bleibt Totwasser und Totholz am Gewässer letztendlich liegen. Ja? Da muss man auch überlegen, früher haben die Menschen auch die Ufer geräumt und sauber gemacht. Das hatte sicher auch seinen Grund, wenn es jetzt um Retentionsgebiete geht. Und wir müssen auch überlegen, inwiefern können wir mit Campingplätzen und Ähnlichem auch bis an Gewässer heranreichen. Das sind ganz viele Punkte, die da natürlich eine Rolle spielen.
Es fiel aber auch, Herr Gies, das Wort Schwerstfehler. Und ich nehme mal an, dass das nicht die ganz große Lösung ist mit den Abläufen und dass die Brücken mehr Durchfluss zulassen und so weiter. Das ist sicher auch, das haben wir ja auch in der Sendung gut besprochen in der Agenda. Was wir nicht gemacht haben, war die Flutnacht selber. Haben Sie da alles eigentlich zu dem 14., 15. Juli schon gesagt, was gesagt werden muss?
Also zu dieser Nacht, ich sag mal, wenn man das rekapituliert, muss ich sagen, da sind auch viele Dinge, die ich persönlich nicht verstehen und nachvollziehen kann, aber auch in dem Wissen von heute. Wenn man überlegt, dass wir selber noch an der Ahr waren gegen 22.30 Uhr, nicht wissend, was da auf uns zukommt, haben wir auch verdammt viel Glück gehabt, muss ich ganz offen sagen. Auch wir persönlich.
Die Frage, welche Höhe der Ahr?
Und das war so unvorstellbar, das muss man eindeutig sagen. Und wenn man das dann die Tage danach gesehen hat, was es an Verklausungen gab, was sich da wohl aufgetürmt hat, da sind wohl ganz viele Faktoren zusammengekommen, die ich nicht nachvollziehen kann. Deshalb haben wir Untersuchungsausschuss im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Deshalb gibt es eine Enquete-Kommission, die das aufklären muss. Und ich glaube, das sind wir auch den Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen auch denen schuldig, die in dieser Flut ihr Leben verloren haben.
Werden Sie da auch Aussagen noch?
Das weiß ich nicht.
Frau Pfeil, wie gucken Sie nach Mainz? Ist doch sehr spannend, dieser Untersuchungsausschuss. Sie als stellvertretende Schulleiterin des Aare-Gymnasiums in Ahrweiler.
Ja, natürlich gucken wir uns das an. Aber das ist, ich möchte das nochmal betonen, was der Herr Gies gesagt hat. Wir konnten uns das alle nicht vorstellen. Ich weiß, dass wir an dem Abend noch mit der Schulleitung telefoniert haben und dann sogar noch, bevor die Kreisverwaltung die Warnung rausgegeben hat, gesagt haben, okay, wir lassen die Schule für morgen ausfallen, weil bei dem Hochwasser kommen die Busse nicht durch. Und haben das dann schnell von Social Media, Newslettern alle Eltern geschickt. Aber die Massivität von der Flut, die war für uns alle komplett überwältigend. Ich bin dann den Morgen, den 15. dann in die Schule gefahren und währenddessen, oder ich wollte in die Schule fahren, sagen wir mal so, und währenddessen ich im Auto saß, rief die Sekretärin an und sagte, wir haben überlebt. Und in dem Moment ist mir das erst klar geworden, wie massiv das war. Und richtig vorstellen konnte ich es mir erst, als ich es wirklich gesehen habe. Ich wohne ein bisschen weiter weg, von daher. Also es ist unvorstellbar einfach.
Ja. In der Flutnacht, Herr Nieten, waren Sie noch im Urlaub, eilten zurück und wie haben Sie sich da durchgekämpft in Ihr Haus im Wasser?
Lustigerweise bin ich über die Steinbachtalsperre als einzige mögliche, ich sag mal, Passage ins Ahrtal gekommen. Da war ja die ganze Zeit die Warnung, die droht einzusperren, aber da konnte ich mich irgendwie durchschleichen, weil alles andere blockiert war, stundenlange Staus und so weiter. Und am Abend des 15. dann im Prinzip das erreicht, also habe dann meine Familie, die etwas traumatisiert war oder auch heute noch traumatisiert ist, erlebt mit vielen Höhen und Tiefen. Und es war skurril, ganz einfach. Ne? Es ist etwas, was man oder wir im Westen mit langen Friedenszeiten, mit einer hochtechnisierten Welt, was einfach nicht in unserer Vorstellung war. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir sind betroffen, wir müssen da durch, wir müssen unsere Komfortzonen verlassen und es nützt auch nichts, der Blick zurück, nur dahingehend eine gewisse Fairness, also Ehrlichkeit daraus zu ziehen und vor allen Dingen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also das heißt, diese Erfahrungen tatsächlich zu verarbeiten und nicht kurzfristig das Ganze zu vergessen, sondern vielleicht in langfristige Schutzmaßnahmen und in langfristige Perspektiven umzusetzen.
Ein Schlusswort Gehör kriegt Herr Thomas Hoffmann, der uns anruft, denn Sie rufen auch von der südlichen Weinstraße zwar an, aber Sie sind Helfer gewesen im Ahrtal.
Ja, war ich, ja.
Wann haben Sie reagiert und haben gesagt, ich muss helfen?
Ja, ich wollte eigentlich schon ziemlich früh helfen, hat aber dann nicht geklappt, weil ich noch im anderen Projekt tätig war. Und bin dann zum ersten Mal 9 Wochen nach der Flut mit den Wirtschaftsjunioren Südpfalz hochgefahren. Und wir haben dann ja ganz viele Stemmarbeiten gemacht, haben Abrissarbeiten gemacht, werden jetzt am 20. August ein Dach runterwerfen, entfernen, um den Leuten Geld zu sparen, die nicht versichert waren. Wo dann der Abrissunternehmer gesagt hat, okay, so viel Geld kann er sparen, wenn wir ihm helfen, das Dach runterzumachen. Und ich habe ein Tiny House gebaut, auch deswegen konnte ich nicht immer hinfahren. Das habe ich dann jemand über Winter zur Verfügung gestellt, der da drin gewohnt hat und sein Haus aufbauen konnte. Wir haben auch mit dem Bürgermeister mal gesprochen, die hatten ja auch einige Tiny Häuser in Dernau. Die konnten die aber nicht an der Stelle aufbauen, die sie wollten, weil das Hochwassergebiet ist. Und da sagte ich, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass die Leute hier nicht in die Tiny Häuser einziehen können, weil das Hochwassergebiet ist. Da muss man doch jetzt reagieren, einfach mal sagen, jetzt wird's gemacht. Und wenn tatsächlich ein Hochwasser käme, dann fährt man die Tiny Häuser weg.
Die sieht man da schon, Herr Hoffmann, überall braun, bisschen edlere Container-Variante. Toll, danke, dass Sie am Ende unserer Agenda angerufen haben. Es ging über den Wiederaufbau mit Schwierigkeiten und jetzt am Ende mit einem hoffnungsvollen Ausblick. Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe. Wir redeten mit Horst Gies, CDU-Landtagsabgeordneter Rheinland-Pfalz und Kreisbeigeordneter des Landkreises Ahrweiler, Monika Herzog, Beraterin für den denkmalgerechten Wiederaufbau in Bad Münstereifel, mit Nina Pfeil, danke nach Ahrweiler, stellvertretende Schulleiterin des Ahre-Gymnasiums, im Augenblick oben auf der Grafschaft ausgelagert, Georg Johann, Geschäftsführer vom Hochwasserkompetenzzentrum, Ralf Hellrich war auch dabei, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Koblenz. Und bis zum Ende, lieben Dank, Wolfgang Nieten, dass Sie Zeit hatten als Landschaftsgestalter aus Ahrweiler selber. Am Mikrofon war Henning Hubert. Als nächstes haben wir kommenden Mittwoch die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland auf der Agenda zwischen Heimweh und Neuanfang dann mit Petra Enzminger. Noch 2 Hinweise für heute, unser Programm im DLF, Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ein Thema, das Gegenteil unserer Sendung gleich, Wiedervernässung, die Bremer Moorschutztagung. Und heute Abend zur Diskussion, wer will, 19.15 Uhr geht es auch um die Flut. Wir fragen, wie umgehen mit Naturgefahren.